SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß und diesen Themen am Montagmittag. Die Ampel bessert nach. Wir besprechen die neuen, härteren Regelungen, die SPD, Grüne und FDP im Kampf gegen Corona planen. Lockdown in Österreich für Ungeimpfte. Wir berichten aus Wien. Und Lukaschenko, die Flüchtlinge und die EU. Unser Brüssel-Korrespondent erklärt, welche Sanktionen die EU-Außenminister gegen Belarus planen. Schönen guten Tag. 303, das ist die Corona-Inzidenz in Deutschland heute. Mal wieder ein Höchstwert. Wenn man in die Bundesländer schaut, dann ist die Lage in Sachsen besonders dramatisch. Dort liegt die Inzidenz bei 754. Und es zeichnet sich ab, dass das noch eine Weile so weitergehen wird. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt, Zitat, wir werden in 3 oder 4 Wochen eine so hohe Fallzahl haben, dass wir die Intensivstationen komplett überlastet haben. Das kriegen wir nicht mehr abgewendet. Die zukünftige Ampelkoalition will weiterhin die epidemische Notlage am 25. November auslaufen lassen. Den Entwurf für ein Infektionsschutzgesetz, das danach gelten soll, diesen Entwurf haben SPD, Grüne und FDP am Wochenende, auch nach heftiger Kritik in der vergangenen Woche, noch einmal verschärft. SPD-Fraktionsvize Wiese hat heute früh im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF die geplanten Regelungen so skizziert.
Wir sehen die Zahlen aktuell mit großer Sorge. Darum haben wir uns auch gerade als zukünftige Ampelkoalitionäre am Wochenende auf weitergehende Maßnahmen geeinigt. Hierzu zählt 3G am Arbeitsplatz, hierzu zählt eine Homeoffice-Pflicht, hierzu zählt die Einführung von Kontaktbeschränkungen, gerade auch für Ungeimpfte und ebenfalls eine Länderöffnungsklausel, damit die Länder, gerade auch Bayern und Sachsen, die ein erhebliches Infektionsgeschehen haben, auch weitere Maßnahmen mit Zustimmung des dortigen Landtags auf den Weg bringen können.
Dieser neue, veränderte Gesetzentwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Dort ist mein Kollege Christopher Jänert. Wir haben gerade Dirk Wiese gehört. Es gab viel Kritik in der letzten Woche. Der Gesetzentwurf sei angesichts der steigenden Zahlen zu lasch. Das scheint gewirkt zu haben. Wo hat die zukünftige Regierungskoalition am heftigsten nachgebessert?
Man hat nochmal nachgeschärft, zum Beispiel bei den 3G-Regeln. Die sollen dann auch in Bus und Bahn gelten. Also nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, der soll in Bus und Bahn einsteigen dürfen, sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr. Die Frage ist, wer soll das wie kontrollieren? Die Frage ist auch noch offen. Dazu soll 3G auch am Arbeitsplatz gelten und auch eine Homeoffice-Pflicht. Das steht so nicht direkt in dem neuen Gesetz der Ampelkoalition, aber ist auch Teil der Überlegungen und das könnte dann auch separat beschlossen werden. Und ganz wichtig ist die sogenannte Länderöffnungsklausel, die sagt, dass Länder, wenn sie besonders hohe Fallzahlen haben, auch verschärfen können, bis hin zu Kontaktbeschränkungen, also dass man wieder nur eine bestimmte Anzahl an Menschen treffen können soll oder auch Absage von Veranstaltungen. Auch das ist dann eine Möglichkeit. Weihnachtsmärkte oder Fastnachtsveranstaltungen könnten dann abgesagt werden. Hochschulen könnten geschlossen werden oder auch ein Alkoholverbot könnte verhängt werden. Das soll also auch weiterhin möglich sein. Wichtig ist nur, das sollen nicht die Landesregierungen selbst bestimmen, sondern das sollen dann die Landtage abstimmen. Also das wird dann wieder in die Parlamente verlagert. Unklar ist momentan noch, ob es sozusagen Unterschiede gibt zwischen Geimpften und Ungeimpften. Das könnte sein, dass es die gibt. Das wären dann die sogenannten 2G-Regeln. Und das wäre dann, wie Robert Habeck, der Grünchef, sagt, auch der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte. Also auch der ist mit dem neuen Gesetz möglich.
Einer der Hauptkritikpunkte war vorher, dass deutlich weniger Werkzeuge im Kampf gegen die Pandemie übrig bleiben würden. Was würde nach aktuellem Stand nach dem Ende der pandemischen Notlage denn dann jetzt wirklich tatsächlich komplett wegfallen?
Also explizit benannt sind da die Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie mal hatten. Sprich, nach 22 Uhr darf man nicht mehr auf die Straße. Das soll so nicht mehr möglich sein. Auch Sport soll nicht mehr untersagt werden können. Und explizit ausgeschlossen ist auch, dass Hotels und Gaststätten flächendeckend geschlossen werden. Wie gesagt, in einzelnen Bundesländern könnte das ja dann doch womöglich passieren. Aber flächendeckend, diese flächendeckenden Lockdowns, die sollten mit diesem Gesetz so nicht möglich sein.
Heute steht noch die Anhörung von Experten an, die gehört zum Gesetzgebungsverfahren. Wird damit gerechnet, dass es danach noch weitere Änderungen geben könnte?
Das ist im Moment noch unklar. Möglich wäre das aber schon, ja. Also was wir da heute womöglich hören werden, ist wieder die Schuld, die hin und her geschoben wird. Die Union wird die Schuld der Ampelkoalition zuschieben und umgekehrt. Aber ob es da wirklich nochmal Änderungen geben könnte, das ist momentan noch unklar.
Wie stehen die Chancen, dass das Ende der Woche dann auch so durch den Bundestag geht?
Die stehen gut. Es haben die drei Ampelparteien, die dieses Gesetz ja geschrieben haben, auch die Mehrheit im Bundestag. Also somit sollte das dann auch klappen.
Wenn das klappt, wie lange soll das dann gelten?
Zunächst mal bis zum 19. März und zwar unabhängig von der epidemischen Lage. Also das soll auf jeden Fall so lang gelten. Allerdings heißt das auch, das steht auch so drin, es soll nur das dann auch beschlossen werden, was wirklich nötig ist in der jeweiligen Lage. Also wenn die Pandemie abflacht sozusagen, dann sind bestimmte Maßnahmen nicht mehr möglich. Die sollen dann auch nicht mehr beschlossen werden. So ist es da formuliert. Und neu ist auch, der Bundestag soll diese Frist bis zum 19. März auch noch einmalig verlängern dürfen. Und zwar um maximal 3 Monate. Das heißt, spätestens Mitte Juni nächstes Jahr läuft dieses Gesetz dann aus, je nachdem, wie die Lage dann so ist.
Informationen von Christopher Jänert zu den verschärften Plänen der Ampelparteien im Kampf gegen Corona. Wir haben es gehört, dazu gehört unter anderem 3G am Arbeitsplatz und die Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht. Wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf diesen Teil des Gesetzentwurfs reagieren, das bespreche ich am Ende der Sendung mit meinem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion. Inzidenz in Deutschland bei 303. In Österreich war sie schon Ende vergangener Woche mehr als doppelt so hoch. Deshalb hat die Regierung in Wien einen Lockdown für Ungeimpfte beschlossen. Wer nicht geimpft oder seit einem bestimmten Zeitpunkt genesen ist, darf sein Zuhause nur noch aus zwingenden Gründen verlassen. Dazu gehören Arbeit, Einkaufen oder Arztbesuche. Die Polizei soll das auch kontrollieren. Aus Wien berichtet Sirjan Govedarica.
Friseur Raymond Paulus föhnt gerade in Wien einem Kunden die Haare zurecht und ist genervt.
Eine schwierige, sehr schwierige Situation, Katastrophe eigentlich.
Bereits seit Anfang November bekommt man in Österreich nur mit einem 2G-Nachweis den Zutritt zu vielen Dienstleistungen. Das gilt auch für Friseure. Nun der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte. Die Kunden von Raymond Paulus blicken nicht mehr durch, sagte er.
Ich muss dann die Kundin erklären, am Telefon geht nicht. Sie kriegen keinen Termin, weil sie nicht geimpft oder genesen sind.
Rund 2 Millionen Menschen ab 12 Jahren ohne 2G-Nachweis dürfen seit Mitternacht ihre Wohnungen nur aus bestimmten Gründen verlassen. Also etwa für notwendige Einkäufe, die Arbeit und Ausbildung oder für körperliche und psychische Erholung. Ausnahmen gibt es für schulpflichtige Kinder bis 15, die regelmäßige Tests in der Schule nachweisen können. Erstgeimpfte können sich außerdem mit einem PCR-Test freitesten. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 24. November und wird streng kontrolliert, sagt Harald Zörros vom Innenministerium.
Wir werden speziell dort kontrollieren, wo wir einerseits Übertretungen erwarten und wo wir andererseits festgestellt haben, dass sich sehr viele Menschen auf engem Raum befinden, an öffentlichen Orten, auch in der Gastro und auch bei Veranstaltungen.
Die Ausgangsbeschränkungen kommen bei den Menschen in Österreich unterschiedlich an, wie zum Beispiel hier in Linz.
Nein, ich lasse mich nicht impfen, nein. Zum Spazieren gehe ich fort, das darf man eh. Ich nehme es so, wie es ist.
Ich verstehe die Argumente nicht mehr, wenn wer sagt, nein, ich warte noch, ich schaue einmal. Die Zeiten sind vorbei. In der Situation, wie wir es momentan haben, kann ich nicht mehr warten. Es geht jetzt um die Gemeinschaft.
Experten gehen davon aus, dass sich die aktuelle Infektionswelle nur mit einer Kontaktreduktion von 30% erreichen lässt. Und dass das mit Ausgangsbeschränkungen nur für Ungeimpfte schwer möglich sein wird. Gestern Abend kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein deswegen im ORF-Fernsehen Verschärfungen auch für Geimpfte an.
Wird auch für geimpfte Menschen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Das ist Teil dieses Maßnahmenpakets, das am Tisch liegt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben Intensivstationen für alle. Wenn wir verhindern wollen, dass wir in einen allgemeinen Lockdown gehen, dann brauchen wir eine Kontaktreduktion und das ist gleichzeitig der Weg und das Ziel von 30%.
Dem Vernehmen nach wollte der grüne Gesundheitsminister Mückstein bereits gestern bei einer Videokonferenz der Regierung mit den Landeshauptleuten schärfere Maßnahmen, konnte sich aber nicht gegen die ÖVP und Bundeskanzler Alexander Schallenberg durchsetzen. Dieser bleibt auch heute dabei und lehnt im ORF-Radio nächtliche Ausgangssperren für alle ab.
Natürlich werden wir die Situation laufend beobachten und natürlich schließe ich nicht aus, dass wir nachschärfen. Aber denn wir haben eine Reihe von anderen Stellschrauben. Das reicht also von FFP2-Masken, Homeoffice, dass man bei Veranstaltungen 2G plus PCR-Test macht. Aber ganz offen, dass wir noch einmal sozusagen in die Nachtgastro gehen, das sehe ich derzeit nicht.
Bei den Neuinfektionen werden in Österreich fast täglich Rekorde verzeichnet. Eine Entspannung der Infektionslage zeichnet sich nicht ab. Dass sich die Regierung offensichtlich uneinig ist, mit welchen Maßnahmen es nun weitergeht, kann der Wiener Friseur Raymond Paulus nicht nachvollziehen.
Man kennt sich einfach nicht mehr aus. Man weiß nicht, was jetzt passiert. Und sobald wir uns danach richten, wenn wir ein bisschen was uns auskennen, dann wird am nächsten Tag wieder was Neues angehängt.
In Österreich gilt seit heute ein Lockdown für Ungeimpfte. Und so viel erstmal zum Thema Corona für diesen Mittag. Auch nach einer Woche in der Kälte warten immer noch tausende Migranten im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus auf Hilfe. Immer wieder versuchen auch Gruppen, den Zaun in Richtung Polen zu überwinden. Der belarussische Präsident Lukaschenko hat jetzt am Vormittag überraschend angekündigt, dass die Migranten an der Grenze in ihre Heimatländer zurückgebracht werden könnten. Einzelheiten von Moskau-Korrespondentin Andrea Beer.
Nach einer Sitzung zu Verfassungsfragen, sagte Lukaschenko in Minsk, sollte Polen keinen humanitären Korridor organisieren, könne die belarussische Belavia die Menschen auch nach München fliegen. Man versorge schwangere Frauen und Kinder an der Grenze und tue alles, dass diejenigen, die in die Europäische Union wollten, dorthin gelangen könnten. Und die nicht wollen, setzen wir alle in Flugzeuge, auch von Belavia, die sie nach Hause bringen. Aber man muss sagen, dass diese Leute sehr stur sind. Keiner will zurückkehren. Das ist ja auch verständlich. Sie haben dort nichts. Gegen Sanktionen werde man sich wehren, so Lukaschenko, mit Blick auf die angekündigte Verschärfung von EU-Strafmaßnahmen. Er ließ aber offen wie. Das belarussische Außenministerium erklärte unterdessen, die Fluggesellschaft Belavia habe nie illegale Migranten befördert und werde das auch nie tun. Man habe die Visabestimmungen für eine Reihe von Ländern verschärft und mehr als 30 Reiseveranstaltern in Belarus Lizenzen entzogen. Viele Telegram-Kanäle posten unterdessen Videos, auf denen Menschen an der Grenze zu Polen einen belarussischen Grenzzaun zerstören und vor dem polnischen Zaun stehen sollen.
Tja, bleibt die Frage, ob das mit einer möglichen Rückführung der Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze dann tatsächlich funktioniert. Bisher haben ja die belarussischen Sicherheitskräfte den Migranten den Weg zurück versperrt. In Brüssel tagen seit 9 Uhr die EU-Außenminister. Eines der Top-Themen ist die Lage an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus. Stefan Überbach in Brüssel. Gibt es schon Reaktionen auf Lukaschenkos Aussage vom Vormittag?
Nein, bisher nicht. Dafür ist das wohl alles noch zu frisch und vermutlich auch noch zu vage und zu unkonkret, was man da aus Minsk zu hören bekommt. Das werden sich die Außenminister erst noch mal ganz genau anschauen müssen, was da von solchen Ankündigungen zu halten ist. Aber es scheint ja ganz offensichtlich so zu sein, dass der Druck, den die Europäische Union ausübt, und zwar auf allen Ebenen, dass dieser Druck inzwischen anfängt zu wirken. Denn schon die Drohung mit neuen Strafmaßnahmen hatte ja mehrere Fluggesellschaften wie etwa die Turkish Airlines dazu gebracht, die Flüge nach Minsk einzustellen. Und mehrere Staaten im Nahen und Mittleren Osten haben die Instrumentalisierung von Migranten kritisiert, sich öffentlich distanziert von jeder Form des Menschenhandels. Für die EU sind das alles Zeichen, dass die Sanktionen Wirkung zeigen und womöglich gehen die Meldungen aus Minsk ja in dieselbe Richtung.
Bundesaußenminister Maas hat heute früh vor dem Treffen gesagt, man sei noch lange nicht am Ende der Sanktionsspirale angelangt. Über welche Sanktionen diskutieren die Außenminister da möglicherweise gerade?
Konkret geht es darum, dass die EU künftig auch bei Menschenhandel Sanktionen verhängen kann. Im Fall Belarus heißt das, die Strafen könnten sich gegen die Drahtzieher der Schleusungsflüge richten oder gegen Reiseveranstalter, die den Migranten die Tickets nach Minsk verkaufen, Airlines, die Menschen aus Krisenländern nach Belarus bringen oder dafür Flugzeuge vermieten, sind dann ebenfalls im Fokus. Da geht es um den Entzug von Überflugrechten, von Landegenehmigungen im europäischen Raum. Also das ist schon ein ziemlich scharfes Schwert. Da geht es um sehr viel Geld und es sind weitere Sanktionen darüber hinaus auch gegen wichtige Wirtschaftsbranchen in Belarus im Gespräch. Kaliindustrie, Holzindustrie, das alles liegt heute auf dem Tisch.
Es gibt ja innerhalb der EU immer wieder Streit, gerade wenn es um das Thema Flüchtlinge geht. Wie einig sind sich die EU-Außenminister beim Thema Sanktionen gegen Belarus?
Da sind sie sich sehr einig. Diese unmenschliche und zynische Erpressung muss bestraft werden. Das haben wir heute Vormittag von mehreren Außenministern gehört. Das ist Konsens. Vor allem die belarussischen Nachbarn wie Litauen oder Lettland wollen sogar noch weiter nachlegen. Der litauische Außenminister hat sogar eine Flugverbotszone für ganz Belarus ins Gespräch gebracht. Aber soweit, denke ich, werden nicht alle Mitgliedstaaten gehen wollen. Die Sanktionen gegen die Airlines und gegen andere Helfer der Schleusungsaktivitäten, die werden aber ganz sicher kommen.
Der belarussische Präsident Lukaschenko hat mit Wladimir Putin in Moskau einen starken Verbündeten, sodass man eigentlich bei allen Entscheidungen gegen Belarus mögliche Reaktionen aus Russland mit einkalkulieren muss. Welche Rolle spielt das bei den Gesprächen der EU-Außenminister?
Naja, es gibt die Aufforderung und es gibt auch die Erwartung, dass Wladimir Putin seinen Einfluss auf das Regime Lukaschenko nutzt, um diese doch sehr gefährliche und brisante Lage zu entspannen. Die gängigste Einschätzung hier in Brüssel geht ungefähr so, dass es Putin zwar einerseits nicht ungelegen kommt, wenn die EU in Turbulenzen steckt, und da ist das Flüchtlingsthema, wie sich immer wieder zeigt, ein sehr effektives Mittel. Andererseits aber scheint Russland an einer weiteren Eskalation dann kein Interesse zu haben. Das hat sich ja in der letzten Woche schon abgezeichnet. Nach der Drohung von Lukaschenko, dem Westen die Versorgung mit russischem Gas zu kappen, da hatte Moskau diese Drohung sofort einkassiert und Richtung Europa versichert, nein, nein, wir liefern weiter, macht euch da mal keine Sorgen. Und vielleicht, aber das ist im Moment noch Spekulation, vielleicht ist diesem Einlenken von Lukaschenko, besser gesagt diesem möglichen Einlenken, vielleicht ist dem ja auch ein Anruf aus Russland vorausgegangen.
Informationen von Stefan Überbach aus Brüssel. Mehr zum Treffen der EU-Außenminister, vermutlich dann auch mit Entscheidungen über weitere Sanktionen gegen Belarus, wird es dann im Laufe des Nachmittags geben. Und inzwischen wird gemeldet, dass weniger Migranten über Belarus nach Deutschland kommen. Die Zahl nimmt laut einer Meldung der dpa ab. Laut vorläufigen Zahlen der Sicherheitsbehörden von heute wurden von Freitag bis Sonntag insgesamt rund 225 unerlaubte Einreisen auf dieser Route registriert. Im gleichen Zeitraum waren es in der Vorwoche fast 400, die dort festgestellt wurden und die dort aus Belarus kamen. Ein Grund für den Rückgang sind nach Einschätzungen der deutschen Behörden die Maßnahmen des polnischen Grenzschutzes. Und wir bleiben in der EU. Die Menschen im ärmsten Land der Europäischen Union waren am Wochenende zur Parlamentswahl aufgerufen. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Es zeichnet sich dabei ein knapper Sieg der neuen Zentrumspartei ab. Deren Chef Petkov hat sich vor allem eine Reform der Justiz und die Eindämmung der Korruption vorgenommen. Zum Stand der Dinge am Mittag nach der Wahl unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte.
Der Wahlsieg der Reformpartei Wir setzen den Wandel fort verfestigt sich. Nach über 75% der ausgezählten Stimmen ist die neu gegründete Partei mit mehr als 25% die stärkste politische Kraft im Land. Gefolgt von der langjährigen ehemaligen Regierungspartei GERB, des Ex-Ministerpräsidenten Borissow mit 22%. Die beiden Parteivorsitzenden Kirill Petkov und Arsen Vasiljev, die beide an der Harvard Business School ihren Abschluss gemacht und nach ihrer Rückkehr nach Bulgarien Unternehmen gegründet haben, führen ihren Wahlerfolg auf ihre Zeit als Wirtschafts- und Finanzminister in der Interimsregierung von Mai bis September dieses Jahres zurück. Sie hätten der Bevölkerung des ärmsten EU-Mitgliedslandes gezeigt, in welchem Ausmaß unter den Vorgängerregierungen von Bojko Borissow Milliardenbeträge veruntreut worden seien. Der 41-jährige Kirill Petkov im Interview mit dem ARD-Studio Südosteuropa am vergangenen Samstag.
What happened in the last four months as interim ministers together?
Was in den letzten vier Monaten geschehen ist, als wir beide Interimsminister waren, war, dass wir erstens zeigten, dass das ein Fakt ist. Wir zeigten Dokumente, Bestätigungen, dass dieses Geld, und es ist sehr viel Geld, ungefähr 4 Milliarden Euro pro Jahr, in einer nicht sehr transparenten Weise ausgegeben worden ist. Als wir die Stimme hatten, das laut auszusprechen und das Licht dorthin zu lenken, wo bislang kein Licht war, erkannten die Menschen zwei Dinge. Erstens, dass wir in der Lage waren, die Sachen aufzudecken und zweitens vor allem, dass wir keine Angst haben.
And second of all, we're not afraid.
Als mögliche Koalitionspartner kommen für Petkov drei Parteien im Parlament in Anbetracht. Die populistische Protestpartei Es gibt ein solches Volk des TV-Moderators Slavi Trifonov, die noch bei den Wahlen im Juli auf Platz 1 gelandet war und jetzt mehr als die Hälfte der Stimmen verloren hat. Die etablierte Bürgerrechtspartei Demokratisches Bulgarien, die ebenfalls deutliche Stimmenrückgänge zu verzeichnen hat, größtenteils an Wir setzen den Wandel fort. Und schließlich die Sozialistische Partei, die wie schon bei den ersten beiden Wahlen in diesem Jahr weiter verloren hat. Wie der mögliche nächste Ministerpräsident Bulgariens, Kirill Petkov, die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen führen will.
We want to create a constructive dialogue based on.
Wir wollen einen konstruktiven Dialog schaffen, der auf politischen Ergebnissen basiert, vor allem die vorrangigen Dinge. Wir sollten es schaffen, egal ob man rechts, Mitte oder links ist, die Priorität sollte auf jeden Fall sein, wechselt den Generalstaatsanwalt aus. Es ist einfach unmöglich, ohne das weiterzumachen. Wir haben deswegen kein Rechtssystem. Und zweitens, eine starke Antikorruptionsbehörde zu errichten. Denn dem Geld nachzugehen, wird uns helfen, das System so schnell wie möglich zu säubern. Das war eine der zentralen Forderungen der Protestbewegung vom Sommer 2020. Die Entlassung des Generalstaatsanwalts Ivan Geschew, der als williger Gefolgsmann von Ex-Regierungschef Borissow gilt und der aufgrund der bulgarischen Verfassung ohne eine Gesetzesänderung im Parlament nicht von seinem machtvollen Posten abgesetzt werden kann. Die Chefin des bulgarischen Umfrageinstituts Alpha Research, Geoneva Petrova, sieht auch nach dem Wahlsonntag ein Ende der politischen Instabilität nicht in Sicht.
We cannot be so sure about
the Wir können über das Ende der politischen Instabilität nicht so sicher sein, weil selbst falls diese vier Parteien eine Regierung bilden sollten, dann kommen die harten Entscheidungen über die wichtigen Fragen auf den Tisch.
Soweit die Lage in Bulgarien am Tag nach der Wahl. Über schärfere Corona-Maßnahmen in Deutschland haben wir ja am Anfang der Sendung schon gesprochen. Die Ampelparteien planen unter anderem eine Neuauflage der Homeoffice-Pflicht, vor allem bei Wirtschaftsvertretern sehr umstritten. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie reagieren die Arbeitgeber?
Als einer der ersten hat sich der Geschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft geäußert, Jäger, und er spricht von einer planlosen Corona-Politik, also wird sehr deutlich, aber das kennen wir von der Wirtschaft. Und er argumentiert so, wie es Wirtschaftsverbände auch schon rund um die erste Homeoffice-Pflicht bis Mitte des Jahres getan haben. Die meisten Unternehmen, sagt Jäger, hätten doch längst individuelle Lösungen gefunden und deshalb erschließe sich eine Verpflichtung zum Homeoffice nicht. Und außerdem, auch das Argument ist nicht neu. Für ganze Branchen wie den Einzelhandel oder das Handwerk sei das sowieso unpraktikabel. Und dieses Argument der freiwilligen Eigenverantwortung von Firmen, das war auch im Sommer nach dem Auslaufen der ersten Homeoffice-Pflicht zentral. Damals hat der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, gesagt, die Wirtschaft habe geliefert, man brauche keine Verordnung, das sei alles nur bürokratischer Aktionismus. Also da können wir uns, wenn das konkreter wird, in den kommenden Tagen auf eine ziemlich heftige Debatte einstimmen.
Und klingen die Gewerkschaften auch so wie vor einem halben Jahr?
Absolut. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich damals für eine dauerhafte gesetzliche Regelung stark gemacht, also ein richtiges Homeoffice-Gesetz. Und DGB-Chef Hofmann hat jetzt auch als erster schon die neuen Pläne begrüßt. Ja, es sei richtig, die Arbeitgeber zu verpflichten, Homeoffice anzubieten. Er hat auch, wie damals auch schon, an die Beschäftigten appelliert, dieses Angebot dann auch ernst zu nehmen. Und niemand dürfe allerdings ins Homeoffice gezwungen werden, wenn das eben überhaupt gar keinen Sinn macht. Auch da ist die Rhetorik genauso wie im Sommer.
Ja, wir haben ja eine längere Phase der Homeoffice-Pflicht jetzt hinter uns. Jetzt haben wir beide Seiten gehört. Gibt es ein objektives Fazit zum Thema Homeoffice?
Also von dieser ersten Phase, die ja im Sommer auslief, gibt es überhaupt gar kein objektives Fazit. Da ist das Bild wirklich extrem uneinheitlich. Also wenn wir uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen wollen, könnten wir sagen, Homeoffice wird überwiegend positiv bewertet von beiden Seiten. Vor allem Unternehmen sagen doch auch überraschend häufig, dass sie nach Corona Homeoffice-Regelungen fortführen möchten. Aber zu ganz konkreten Fragen, ist die Produktivität gestiegen oder gesunken zum Beispiel? Da gibt es meist ganz unterschiedliche unterschiedliche Ergebnisse, Studien, Umfragen, die dann in beide Richtungen gehen, je nachdem, wie man das lesen möchte. Außerdem haben Krankenkassen zum Beispiel gemeldet, dass die Zahl bestimmter Krankheiten zugenommen hat durch Homeoffice, Rückenleiden, durch schlechte Haltung am Küchentisch mit Laptop zum Beispiel. Und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben häufig berichtet, dass es gar keine klaren Arbeitszeiten und keinen richtigen Feierabend gibt, dass sie dauernd erreichbar sein müssen. Also wir finden das irgendwie alle gut, aber so klare, fixe Regelungen jetzt für die zweite Phase, die gibt es eben immer noch nicht. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX, der bewegt sich wenig, leicht im Plus, 16.120 Punkte.